zusammen. Ihr merkt, das ist heute ein bisschen spontaner Gottesdienst hier irgendwie. Es fing ja jetzt schon an mit der Neigung hier auf dem Willkommensbild. Meine Frau meinte dann erst, oh, guck mal da oben, der Beamer steht schief. Da habe ich da hochgeguckt, dachte ich, erstens mal, wenn der so schief steht, dann wäre der längst runtergerutscht. Und der Rahmen war gerade drumherum. Da dachte ich, ach, da war ein findiger Bilderkünstler am Werk und hat uns mal hier so in das Feeling versetzt, wenn so ein Segler hart am Wind segelt, dann sieht es genau so aus und dann wird Leuten wie mir speiübel. Ja, genau so sah das da aus. Also war Absicht. Ja, schön, dass ihr da seid. Guten Morgen. Bevor wir in die Predigt einsteigen, möchte ich aber gerne am Anfang noch beten. Ihr dürft aber gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, Herr, wir brauchen dich in unserem Leben und wir brauchen dich auch, wenn wir von dir reden und wenn wir hören und wenn wir mit dir leben. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt heute Morgen, so wie du es versprochen hast, mitten unter uns bist, dass du mir die richtigen Worte schenkst durch deinen Geist, dass du uns aber auch offene Ohren und ein offenes Herz gibst, damit das, was du uns sagen willst, auf fruchtbaren Boden fällt, dass es unser Leben verändert und dass es diese Welt ein Stück verändert und die Menschen um uns herum, dass sie etwas von der großartigen Botschaft hören, die du uns Menschen verkündet hast. Herr, ich bitte dich um deine Weisheit und um deinen Segen. Amen. So, ja, also, ich mache Urlaubsvertretung für den Gerrit. Und dann dürft ihr mich, ich bereite euch gleich schon mal darauf vor, seelisch, geistig, auch nächsten Sonntag nochmal hören. Ne? Also ich hoffe mal, dass der Saal da nicht halb leer ist, wenn ihr die Predigt heute verstanden habt. Aber ich bin da mal guter Dinge, dass Gott einfach etwas zu uns sagen will, dass er zu uns sprechen will. Jetzt musste ich hier nochmal gerade die Fernbedienung hier aktivieren und schauen. Ja, funktioniert. Perfekt. Das Wort, was da vorne an der Leinwand steht, habt ihr das schon mal gesehen? Bestimmt, ne? Ja, die meisten schon. Das ist das, unten drunter steht es tatsächlich ein hebräisches Zeichen. Ich kann kein Hebräisch, ich habe das rauskopiert. Ja, ich hoffe, dass das stimmt. Yahweh, das ist der Name Gottes, mit dem er sich dem Mose vorstellt. Da kommen wir gleich hin. Und es ist also der persönliche Name Gottes, der Mose gegeben wird am brennenden Dornbusch. Die Bibelstelle haben wir gleich nochmal. Der nennt sich auch das Tetragrammaton, weil es sind eigentlich nur vier Buchstaben, keine Selbstlaute dabei. Und es kommt ungefähr 6800 Mal in der Bibel vor, also dann, man kann sagen, alles im Alten Testament. Und die Juden haben diesen Namen nicht ausgesprochen, sondern haben den in der Regel ersetzt durch Adonai, was so viel wie Herr heißt. Genau, soweit vielleicht erstmal. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum eine Predigt zu diesem Thema? Ich habe eine Beobachtung gemacht und die macht mir nicht Angst, aber die macht mich traurig, sage ich einfach mal. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass ich glaube, dass wir hier im Allgemeinen gesprochen im Westen, also in Europa, Amerika und so weiter, eine Entwicklung haben, dass unser Glaube immer oberflächlicher wird. Ich kann mich täuschen, ihr könnt mir gerne widersprechen, aber das ist so die Beobachtung, die ich jetzt schon seit einigen Jahren oder über die Jahre hinweg gemacht habe. Wir verlieren irgendwie an Glaubenssubstanz, habe ich das Gefühl. Und dafür gibt es, glaube ich, auch eine Reihe von Gründen. Wir wissen nicht mehr so ganz richtig, an was wir glauben. Also sozusagen die Basics, wie man so im Englischen sagt, die Fundamente, so das Grundwissen, was zum Beispiel ein Lehrling in der Lehre lernt oder dann ein Meister vervollständigt oder perfektioniert, dass uns das zunehmend mehr verloren geht, ist mein Eindruck. Wir ersetzen das ein Stück weit mehr durch Gefühl und keine Angst, ich bin überhaupt gar kein Gegner von Gefühl. Wir brauchen Emotionen, wir sind so gemacht als Menschen. Und ich glaube, unsere Gemeinde könnte eine Portion mehr Gefühl vertragen. Ja? Also das stellt das überhaupt nicht in Frage. Aber uns rutscht immer mehr weg, warum wir eigentlich glauben, was die Grundlage für unseren Glauben ist und wer dieser Gott ist, an den wir glauben. Und ich denke, ein Glauben, von dem wir nicht mehr so genau wissen, an was wir da eigentlich glauben, der zerrinnt einem nachher zwischen den Fingern. Irgendwann ist der mal weg. Das ist eine Entwicklung, die können wir in der Landeskirche, wenn man das so pauschal sagt, schon seit vielen Jahrzehnten beobachten. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die uns auch im freikirchlichen Bereich mittlerweile erreicht hat. Und deshalb dachte ich, dann back to the roots oder back to the basics, zu den Grundlagen. Wir beschäftigen uns heute einfach mal in der Predigt mit Gott selbst. Wer ist eigentlich dieser Gott, an den wir glauben? Und dieser Gott, an den wir glauben, von dem wird berichtet, dass er Himmel und Erde gemacht hat. Wisst ihr, wo das steht? Dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Halle. Ganz am Anfang, genau. Völlig richtig, wisst ihr auch. Ja, habt ihr alle schon gelesen? Jetzt hoffe ich nur, dass die Schrift nicht zu klein ist, aber da kommt jetzt noch ein bisschen was unten drunter. Deshalb wollte ich das da oben nicht größer machen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das steht ganz am Anfang all eurer Bibeln. Wenn ihr die aufschlagt, ist das der erste Vers, die ersten 7 Worte in der Übersetzung, die ich da gewählt habe. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wenn ihr diesen Vers lest und einen Moment auf euch wirken lasst, wer ist da der Akteur? Ja, Stefan, exakt. Ja, genau. Da ist Gott der Akteur. Gott ist der Aktive. Und er schafft Himmel und Erde. Und offensichtlich ist Himmel und Erde noch nicht da, sonst müsste er es nicht schaffen. Ja. Gott ist der Akteur und er schafft etwas, ruft etwas ins Leben, also ruft etwas ins Leben, tatsächlich durchaus wortwörtlich gemeint, denn wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, sehen wir, dass Gott handelt und schafft durch sein Wort. Das ist ganz interessant. Bei Gott kommen die Dinge ins Dasein, wenn er spricht. Deshalb spielt Sprache eine sehr große Rolle und nicht zuletzt, glaube ich, ist das auch der Grund, warum wir Menschen sprechen können. Weil Gott ein Gott der Sprache ist. Man sagt auch, auch Israel, die Juden, sind eine Religion des Wortes. Und das gilt auch für die Christen. Ja? Gott spricht und dann passiert etwas. Dann entsteht zum Beispiel Neues ganz am Anfang der Weltgeschichte. Genau, Stefan hat es völlig richtig erkannt. Gott ist der Akteur und es wird etwas Neues geschaffen. Da habe ich jetzt mal eine Grafik für euch. Könnt ihr die einigermaßen erkennen? Das sind 2 große Kreise. In dem oberen Kreis steht der Schöpfer und im unteren Kreis steht Schöpfung und dann noch so Raum und Zeit. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, die Bibel hat ein Weltbild. Sie beschreibt etwas, wie diese Welt beschaffen ist und aus was sie besteht und welche Akteure da auf der Bühne sind und was da so passiert. Das umschreibt man halt gerne mit dem Thema Weltbild. Jeder Mensch hat übrigens sowas wie ein Weltbild, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber die Bibel hat ein Weltbild, auch wenn das nicht nur an einer Stelle steht, sondern das zieht sich durch von den ersten Versen, vom ersten Vers, den wir gerade gesehen haben, bis zum letzten. Von Genesis, der Schöpfungsgeschichte, bis zur Offenbarung zieht sich die Geschichte Gottes mit Himmel und Erde und mit uns Menschen durch und dem zugrunde liegt ein Weltbild, das Weltbild Gottes. Und da können wir festhalten, dass der Schöpfer schafft und eine Schöpfung Himmel und Erde, haben wir gelesen, ins Leben ruft, die komplett abhängig ist von ihm. Die kann nicht ohne Gott existieren. Sie würde gar nicht existieren, wenn Gott sie nicht gemacht hätte, wie wir gerade gelesen haben, aber sie würde auch nicht ohne ihn im Dasein bleiben. Die Schöpfung ist komplett abhängig vom Schöpfer, von daher ist das ein asymmetrisches Verhältnis, wenn man so will. Gott ist viel größer als seine Schöpfung. Und er erhält die Schöpfung, lesen wir an einigen Stellen. Wir gucken uns nachher nochmal die eine oder andere Stelle an, aber nicht alles, sonst waren wir heute nicht fertig. Genau, wir lesen zum Beispiel im Johannes 1, da steht, im Anfang war das Wort war bei Gott, ja das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott, alles ist dadurch entstanden. Und wenn hier vom Wort gesprochen wird, am Anfang vom Johannesevangelium, ist letztendlich das Logos, das nachher Fleisch gewordene Logos in Gottes Sohn Jesus Christus gemeint. Und da steht, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Das ist das biblische Weltbild zunächst mal. Und das muss einem ein Stück weit klar sein, weil Was denkt ihr, gibt es noch andere Weltbilder? Stellen sich die Menschen teilweise noch, wie die Welt funktioniert und zusammenhängt, anders vor? Ja, es gibt auch noch andere Weltbilder. Und das christliche Weltbild ist zum Teil sehr viel anders wie das, was wir sonst so Tag für Tag hören. Gibt es noch andere Weltbildmodelle? Ja, und bei einem kracht's und knallt's und raucht's so richtig am Anfang. Ach so, halt jetzt, stopp. Ha, ich habe noch einen Text hier vergessen, der mir noch wichtig war, bevor der Knall kommt. Genau, das ist, ich lese es euch vor, ich weiß nicht, ob ihr das da vorne lesen könnt. Christopher Watkin ist ein englischer Professor, der in Australien lehrt und der ist Professor für mittelalterliche Sprachen und Philosophie. Und der hat ein relativ dickes Buch geschrieben, wo er sich eben Gedanken macht, auch was der christliche Glaube bedeutet. Und der sagt, der grundlegende Unterschied in unserem Universum besteht nicht zwischen Gott und dem Teufel, so wie wir das manchmal vielleicht denken, denn auch der Teufel, der Satan, ist ein Geschöpf, der gehört zu Himmel und Erde. Ja, der ist nicht im Bereich des Schöpfers da oben. Oder zwischen einem Teil der Schöpfung und einem anderen, sondern zwischen Gott und allem anderen, dem Himmel und der Erde und die gesamte Schöpfungsordnung umfasst. Also Gott steht außerhalb des Ganzen zunächst mal, ist in sich, und da kommen wir gleich nochmal hin, wenn wir uns die Attribute Gottes anschauen. Gott ist in sich autark und er schafft Himmel und Erde, er schafft die Menschen, er schafft all das, was wir sehen, er schafft das Universum. Aber das Universum ist eine Sache für sich. Durch Gott geschaffen, durch Gott am Leben erhalten, aber es ist nicht Gott selbst. So sieht die Bibel die Welt. So, und wenn mein... Ah ja, genau, da ist es. So, und bei der Folie knallt es jetzt zuerst mal. Am Anfang der Urknall. Das ist eigentlich der Anfang, wie wir uns von den Naturwissenschaftlern oder von den Naturalisten gelehrt wird. Und das ist das, was unsere Kinder eigentlich in der Schule lernen, auch was in den Schulbüchern steht. Am Anfang der Urknall und daraus entwickelt sich das Universum und alles andere, was wir heute sehen. So beginnt es hier. Ja, da gibt es nur noch einen Kreis und alles, was existiert, ist in diesem einen Kreis. Das ist die Natur. Und alles reduziert sich auf diese Natur. Da gibt es keinen Schöpfer, der da oben drüber stehen würde, der das gemacht hätte und der außerhalb steht und die Dinge ordnet und am Leben erhält, sondern hier ist alles in einen Kreis reingepackt, auf sich selbst zurückgeworfen, könnte man sagen. Ja? Und das hat eine ganze Menge Konsequenzen vom Denken her und letztendlich dann auch für unser Leben. Also alles, was existiert, ist in einem drin, ein Element, wenn man so will. Oder das Raum-Zeit-Kontinuum. Albert Einstein mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie, die die Natur, die die Physik exzellent beschreibt, spricht von einem Raum-Zeit-Kontinuum, in dem sich alles bewegt. Es gibt sowas wie ein Raumkoordinaten, dreidimensional, und dann kommt die Zeit dann noch dazu, als vierte Dimension. Das können wir uns nicht mehr gut vorstellen, aber man kann es mathematisch ganz gut beschreiben. So, und dann gibt es so relativ berühmte, zumindest in den USA, ein Astronom ist das, Carl Sagan, relativ berühmte Naturwissenschaftler, die sagen, der Kosmos ist alles, was ist, was war und was sein wird. Das kommt uns ein bisschen bekannt vor, glaube ich, aus der Bibel, wo Gott von sich sagt, ich bin das A und das O, ich bin derjenige, der ist und der war und der sein wird. Das hier ist angelehnt daran, aber klammert Gott aus, da gibt es keinen Gott, sondern das Universum und der Kosmos ist einfach irgendwie schon immer da, der Urknall. Ich meine, die Frage, was vor dem Urknall war, ist dann immer eine andere Frage, wo man dann auch heutzutage noch an seine Grenzen stößt, aber da kommen wir vielleicht nochmal ein bisschen drauf. Aber das ist so die Vorstellung unserer Welt im Grunde genommen, zumindest der westlichen Welt. Also man muss da ein bisschen vorsichtig sein und unterscheiden, weil in der asiatischen Welt gibt es durchaus auch nochmal andere Vorstellungen, die aber auch in diesen Kreis hineinpassen. Und was der Naturalist und Naturwissenschaftler, was ist der Unterschied? Also der Naturwissenschaftler erforscht diese Natur. Er untersucht sie, er versucht sie zu beschreiben, er macht Experimente, er versucht die Zusammenhänge zu dokumentieren, was exzellent geht mit Mathematik zum Beispiel. Er stellt dann Theorien auf und Hypothesen und dann schaut er, stimmen die oder stimmen die nicht, dann muss ich sie ändern. Das ist eigentlich so die Aufgabe des Naturwissenschaftlers. Aber der Naturwissenschaftler oder viele Naturwissenschaftler oder Menschen bleiben dabei nicht stehen, sondern sagen, okay, wir können die Natur erforschen, aber wir gehen den nächsten Schritt und sagen, sie ist alles, was überhaupt existiert. Das ist das, was der Carl Sagan hier zum Beispiel macht. Ja? Also das, was wir erforschen können, wo wir Hypothesen bauen können, wo wir Dinge beweisen können oder auch Sachen sich als falsch herausstellen, dann stellen wir eine neue Formel, eine neue Hypothese auf und gucken, stimmt die? Das ist alles, was existiert. Darüber hinaus gibt es nichts. Es gibt keine geistliche Welt da drumherum, es gibt keinen Schöpfergott oder so etwas. Ja. Und C.S. Lewis hat mal gesagt, was der Naturalismus nicht akzeptieren kann, ist die Vorstellung eines Gottes, der außerhalb der Natur steht und sie geschaffen hat. Das geht nicht. Das geht schon deshalb nicht, weil dieser Gott sich ein Stück weit unserem Erkennen entzieht. Da funktioniert unsere Mathematik nicht mehr. Dass sie die Naturwissenschaften stoßen da an ihre Grenzen, weil die sind nicht geeignet, um Gott zu erforschen. Wenn der da drüber steht, der außerhalb steht, der das überhaupt gemacht hat. Ja, der auch außerhalb von Raum und Zeit steht. Und das ist etwas, das gefällt uns Menschen nicht. Wir haben die Sachen gerne unter Kontrolle, wissen, auf was wir uns einlassen. Und genau. Ja, jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich hier nicht rauskomme. Und man muss sagen, die Naturwissenschaften sind ja auch enorm erfolgreich. Der ganze technologische Fortschritt, den wir schätzen, mit dem wir leben, ja, die Medizin, die wir heute zur Verfügung haben, bis zur Spülmaschine, über die man sich freut, wenn man eine hat, die einem das Television abnimmt, das sind ja alles Dinge, die auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, dass man Dinge erkennt, was weiß ich, elektrischer Strom, wie er funktioniert und dann entwickelt man den weiter, dann machen die Ingenieure, bauen irgendwelche tollen Maschinen daraus. Naturwissenschaft ist eigentlich etwas sehr Erfolgreiches und das ist auch mit ein Grund, warum wir sagen, das ist so gut, das wird auch den kompletten Rest beschreiben. Ja? Dass es darüber hinaus aber Dinge gibt, die außerhalb der Naturwissenschaft liegen, das ist schon viel schwerer greifbar. Ja? Das ist auch mit ein Grund, glaube ich, warum Naturwissenschaft so eine große Rolle in unserem Leben heute einnimmt, eben weil sie sehr gut funktioniert, wir sehr gut Dinge nachweisen können, beschreiben können und wissen, über was wir reden. Genau. Aber C.S. Lewis, jetzt bin ich zu schnell hier irgendwie. Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken. Genau. C.S. Lewis sagt, die Natur ist nicht die ganze Wirklichkeit, sondern nur ein Teil davon. Nach allem, was wir wissen, könnte sie ein kleiner Teil sein. Ja, wenn wir in Gottes Wort einsteigen und sehen, was noch außerhalb dieser naturwissenschaftlich erfassbaren Welt alles da ist, dann könnte man durchaus zu dem Schluss kommen, zu dem Lewis hier kommt, wow, okay, vielleicht gibt es da noch ganz viel mehr drüber und drumherum, was wir so nicht erfassen können und vielleicht ist das, auf was wir uns da so konzentrieren und wo wir sagen, daraus besteht die Welt und sonst nichts, vielleicht ist es eigentlich nur ein ganz kleiner Teil. Ich weiß nicht, C.S. Lewis, sagt der jedem von euch was, der denn schon mal gehört, die meisten, ist ein irischer Literaturprofessor, hat jahrzehntelang in Oxford Literatur gelehrt, kam mit 33 Jahren zum christlichen Glauben und ist aus meiner Sicht ein brillanter Denker. Also die Bücher sind nicht immer so ganz einfach zu lesen, weil man kann sagen, jeder dritte Satz bei ihm ist ein Satz, über den ihr erstmal eine Woche nachdenken müsst. Dann kann man die nächsten drei Sätze lesen. Das macht es ein bisschen schwierig, aber er bringt wie kaum ein anderer die Dinge extrem gut auf einen Punkt, in einen Satz steckt das drin. Ja? Und man kann es irgendwie so ein bisschen versuchen zu fassen. Also ich habe viele gute Bücher in den letzten Jahren gelesen, exzellente, aber der setzt irgendwie immer noch mal eins oben drauf, obwohl der schon 1963 gestorben ist. Aber das, was er so geschrieben hat und gesagt hat, ist hochaktuell nach wie vor. Deshalb zitiere ich ihn ab und an mal, weil er einfach die Sachen super auf den Punkt bringt. Viel besser, als ich das könnte. Genau, dieser Kreis bildet aber auch die pantheistische Religion ab, ne? Wie wir es im asiatischen Raum zum Beispiel haben, in Indien, wo die Welt quasi aus einem göttlichen Geist, nicht personalen Geist besteht und wir alle sind ein Teil davon. Auch dort gibt es nicht außerhalb irgendeinen Schöpfer oder so etwas, sondern da ist auch alles in diesem einen Kreis drin, wenn man so will. Also in dem Kreis ist auch Platz für Götter oder sowas. Ja? Genau, das ist eigentlich so das nicht-christliche Weltbild, wenn man das so will. So, genau, dann gehen wir mal weiter. Da habe ich zwei Zitate. Das eine ist von Cornelius van Til. Van Til war, der ist auch schon gestorben, ein Theologe, ein Apologet. Und Apologet nennt man die Leute, die den Glauben verteidigen, ja? die Sachen durchdenken, die schlüssige und gute Argumente haben, warum etwas so ist und was der Unterschied ist zu etwas anderem. Einer der bekanntesten zeitgenössischen Apologeten, glaube ich, ist Timothy Keller. Der ist allerdings, meine ich, am Anfang dieses Jahres gestorben. Ein amerikanischer Pastor, ich weiß nicht, viele von euch haben vielleicht schon mal ein Buch von ihm gelesen, war auch sehr populär hier in Deutschland, hat viele Bücher wurden übersetzt, hat in Manhattan gelebt, hatte da eine große Gemeinde und hat gesagt, wir haben etwas wir haben etwas zu sagen als Christen. Es gibt Argumente für unseren Glauben. Es gibt Argumente für unseren Gott. Und das sind also die Apologeten. Und der Cornelius van Til sagte, ich weise darauf hin, dass die Bibel eine Theorie der Wirklichkeit enthält. Also ein Weltbild. Ne? Und diese Theorie der Wirklichkeit ist die von zwei Ebenen des Seins. Erstens die von Gott als unendlich, ewig und unveränderlich. Und zweitens die des Universums als abgeleitet, endlich. Und das spüren wir alle in unserem Leben, wenn wir älter waren, dass wir sehr endlich sind, zumindest unser Körper, zeitlich und veränderlich. Also das sind, und ich habe auf den nächsten Folien, seht ihr immer noch mal diese zwei Kreise unten im Eck, damit ihr die nicht vergesst. Schöpfer oben und das geschaffene Himmel und Erde. Unten, das sind unterschiedliche Welten und das sehen wir gleich. Gott ist anders wie diese geschaffene Welt. Ne? Wir sind endlich, wir sterben irgendwann, wobei uns die Bibel lehrt, dass unsere Seele unsterblich ist, aber unser Körper ist endlich. Und auch das, was wir hier, unsere Erde ist endlich, unsere Ressourcen sind endlich. Ne? Ich glaube, vor ein paar Tagen war der Erde aufgebraucht, Gedenktag. Wieder, ne? Alle Ressourcen eigentlich aufgebraucht und wir bräuchten eine zweite Erde und wir hier in unserem Land bräuchten drei Erden, habe ich mal gelesen. Wir verbrauchen noch mehr Ressourcen. Also auch das ist endlich irgendwo, der Planet, auf dem wir leben. Das ist ein Charakteristikum der geschaffenen Welt, dass sie endlich ist. Und trotzdem gibt es darüber diesen Gott, der unendlich ist und der Acht darauf hat und der einen Plan für diese endliche Welt hat. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn wir die Bibel lesen, das Wort Gottes, dann müssen wir uns bewusst sein, und das mit dem Zitat von C.S. Lewis da unten, weil er es gut auf den Punkt bringt, die christlichen Lehren und sogar die jüdischen Lehren, die ihnen vorausgehen, waren immer Aussagen über die spirituelle Realität. Die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Buch, aber sie sagt uns ganz viel über die Dinge, die darüber hinausgehen. Gott hat es offensichtlich nicht als wichtig erachtet, dass wir in der Bibel, dass ein Abraham schon irgendwelche Gleichungen, physische oder chemische Gleichungen zur Hand hatte. Das war nicht wichtig. Die Welt funktioniert, die Physik funktioniert, die steht, die Chemie funktioniert. Aber wichtig ist, dass wir etwas da über das erfahren, was außen drumherum ist, was wir nicht so einfach mit unseren Augen sehen können. Darüber muss uns einer was erzählen und genau das tut Gott in seinem Wort. Es geht also um eine Realität, die über das hinausgeht, was wir mit mathematischen Formeln beschreiben können. Um Wahrheit, um die Erkenntnis, wie die Dinge wirklich sind. Unsere moderne Welt hat die Frage nach der Wahrheit aufgegeben, zumindest unsere Kultur hier. Man fragt nicht mehr, was ist wahr, sondern man sagt, jeder muss seine eigene Wahrheit finden. Die Wahrheit liegt vielleicht in dir. Du musst sie selbst herausfinden. Und es gibt unterschiedliche Wahrheiten. Was wahr ist und so, ist das, was so Technik, Naturwissenschaft, Schöpfung, aber alles darüber hinweg, was wir nicht so einfach erkennen können mit den Mitteln, wissen wir nicht so genau. Da kann es vielleicht viele Wahrheiten geben. Das lassen wir offen. Jeder findet seine eigene Wahrheit. Genau, und manchmal versucht man, weil man ja auch zusammenleben muss und jeder findet seine eigene Wahrheit, dann finden wir vielleicht ganz unterschiedliche Dinge raus. Der eine sagt, ich kann tun, lassen, was ich will. Der andere sagt, naja, ich muss dem Nächsten Gutes tun. Manchmal versuchen wir, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden dabei, damit wir unser Zusammenleben auch organisieren können unter den ganz vielen Wahrheiten und Weltbildern, die so existieren. Und da weiß ich aber nicht, ob das eine gute Idee ist, weil der kleinste gemeinsamste Nenner ist nämlich ziemlich wenig. Vielleicht noch irgendwie, was wir sagen, ja, man sollte den Nächsten lieben, man sollte ihm nichts Böses tun. Dann muss ich aber gleich schon mal definieren, was ist denn böse für den und für mich und auch was ist Liebe. Liebe wird sehr unterschiedlich definiert. Das ist Christiane und mir mal aufgefallen, im letzten Urlaub haben wir zusammen im Johannesevangelium gelesen, Kapitel 14. Da steht mehrfach, dass sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, seid ihr mir gehorsam. Da wird Liebe ganz eng mit Gehorsam gekoppelt. Wow, habe ich gedacht, das ist ziemlich ausdrücklich, weil es steht nicht nur einmal da, sondern jeder dritte Vers oder sowas. Ja. Wo ich dachte, das ist aber nicht das, wie unsere Welt heute die Liebe definieren würde wahrscheinlich. Das entkoppeln wir von Gehorsam. Gehorsam klingt nämlich nicht so gut. Da muss ich mich einschränken irgendwie und da sagt mir irgendeiner was, also das kann nicht Liebe sein. Also man definiert solche Worte schon mal sehr unterschiedlich. Deshalb muss man, wenn man mit Menschen über sowas redet, auch oft nochmal erklären, was man selbst oder was das Wort Gottes unter Liebe versteht. Ne? Nämlich durchaus etwas anderes vielleicht wie die Menschen heute. So, also soweit zu dem Thema Weltbilder. Wie können wir jetzt etwas herausfinden über das christliche Weltbild? Wie können wir etwas herausfinden über diesen Gott, den uns die Bibel vorstellt, diesen Schöpfergott, diesen orangen großen Kreis da oben drüber. Und das können wir, indem wir uns mal die Attribute Gottes angucken. Und ich habe einfach mal drei ausgewählt für heute und hoffe, ich habe die Uhr im Blick, dass wir nicht zu lange machen. Also zunächst mal stellt sich Gott ja vor mit diesem Namen Yahweh und der heißt übersetzt, ich bin der ich bin oder ich bin da. Stellt sich vor dem Mose am brennenden Dornbusch, wo er dem Mose begegnet und ihm einen Auftrag für sein Volk gibt und Mose dann fragt, ja Mensch, wenn ich jetzt hier zu meinem Volk gehe, zu den Israeliten, dann muss ich denen doch sagen, wer schickt mich denn überhaupt, wer bist du denn, was hast du denn für Namen? Wir Menschen sind ja soziale Wesen, ne? Also wir brauchen dann den Namen von dem anderen, weil der Name quasi auch für die Person steht, die mir da begegnet ist. Und da stellt sich eben interessant, ich lese uns einfach den Vers nochmal hier aus 2. Mose. Da sagt der Mose zu Gott, aber was ist, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, und was bedeutet sein Name? Was soll ich ihnen dann sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde, sagt den Israeliten, der ich werde da sein, hat mich zu euch geschickt. Das kann man auch übersetzen mit ich bin, der ich bin. Ja, das ist praktisch die gleiche Bedeutung. Also Gott ist einfach da. Wir fragen immer nach Ursache, Wirkung. Das ist auch in den Naturwissenschaften so. Wenn irgendein Effekt auftritt, muss es immer eine Ursache dafür geben. Wenn ich hier angeleuchtet werde, dann ist die Ursache dafür, dass da oben ein heller Scheinwerfer ist, der mich anleuchtet. Und wie dieser Scheinwerfer da oben leuchtet, dann leuchtet er nur, wenn der elektrische Strom durchfließt. Ja, das ist die Ursache. Wieso fließt da elektrischer Strom durch? Weil es Leitungen gibt, die irgendwo ein Stückchen weg in einem Kraftwerk enden, wo elektrischer Strom erzeugt wird. Also alles hat irgendwie in dieser Welt eine Ursache, Ursache-Wirkung. Und jetzt stellt sich Gott hier vor, der einfach sagt, ich bin da. Ich bin schon immer da gewesen. Ich habe keine Ursache, die gibt es bei mir nicht. Das ist schwierig für uns Menschen vorzustellen, weil alles in dieser Welt hat immer irgendwie Ursache, Wirkung. Und da wird jetzt auch deutlich, dass Gott nicht in einer Welt lebt, wo er Raum und Zeit unterworfen ist. Wir haben immer Zeit, die Uhr tickt. Eine Sekunde, eine Sekunde, eine Sekunde. Wir werden immer älter, das können wir nicht zurückdrehen. Wir leben in der Zeit. Heute Morgen sind wir hier, Sonntagmorgen, morgen sind wir wieder irgendwo im Alltag arbeiten oder kochen oder machen was auch immer und irgendwann sind wir nächsten Sonntag, sehen wir uns hier wieder. Ja, also wir sind Zeit, alles in dieser Welt ist der Zeit unterworfen. Alles ist ein Prozess, alles bewegt sich und wir messen es in der Zeit. Die Zeit gibt es bei Gott nicht. Er ist auch nicht an den Raum gebunden, so wie wir das sind. Also er ist ganz andersartig. Und von daher kann er auch sagen, ich habe keine Ursache, ich bin schon immer da. Das ist schwierig, ja, wir fragen auch der Urknall. Was war denn vor dem Urknall? Also ein Urknall muss man sich nach Stand der Wissenschaften heute so vorstellen, dass im Urknall das komplette Universum, so wie wir es heute kennen, mit diesen Millionen von Lichtjahren und so weiter, die es groß ist, die Entfernung zwischen den Planeten, das war alles mal konzentriert auf einen ganz kleinen Punkt. Unter hoher Temperatur und unendlich hohem Druck. Und dann ist das auseinandergestoben, das ist der Knall, explodiert. Und dann haben sich verschiedene Dinge, sogar Elemente erst gebildet. Aber die Frage ist, woher kommt denn das auf den einen Punkt konzentriert? Das muss ja auch wieder eine Ursache haben. Ja? Weil wir fragen ja immer nach den Ursachen, Ursache, Wirkung. Und da stößt man auch an Grenzen. Zum Beispiel Einsteins allgemeine Relativitätstheorie kann diesen Punkt nicht mehr erklären. Die reicht nur bis kurz knapp an diesen Punkt und danach sagt man, existieren die physischen Naturgesetze nicht mehr. Das sind Sonderbedingungen. Also da kann man mit unseren normalen Mitteln, jetzt können wir da gar nicht mehr so richtig rechnen. Und man stellt jetzt Vermutungen an, auch dass es Paralleluniversen gibt und so weiter. Also da stoßen wir an unsere Grenzen, aber es ist immer, wir kriegen keine Antwort auf die Frage, was war am Anfang. Und jetzt steht dieser Gott hier und sagt, ich habe einfach keinen Anfang. Das können wir nicht wirklich begreifen, weil sich das außerhalb unserer menschlichen Vorstellungskraft bewegt, weil unsere Welt anders ist. Aber genau so stellt sich der biblische Gott vor. Und da können wir auch nichts dran ändern, der stellt sich so vor. Ja? Genau, das muss uns klar sein. Wir glauben hier an einen Gott, der nicht Teil unserer Welt ist, sondern der außerhalb steht und ganz anders ist als wir. Ganz anders? Der Mensch ist in seinem Bildnis geschaffen. Da merken wir etwas. Da ist etwas in diese Schöpfung hineingelegt, was etwas hat, wie dieser Gott ist. Wir haben die Sprache. Wir können mit ihm sprechen, kommunizieren. Wir können auf ihn hören. Wir können beten, zu ihm sprechen. Da merken wir, da hat Gott etwas von sich in diese Schöpfung hineingelegt. Auch wenn ganz viel anderes in der Schöpfung anders ist wie Gott selbst. Genau, also Gott bleibt für uns ein Stück weit unerkennbar durch seine Andersartigkeit und doch können wir Gott auch ein Stück weit in dieser Schöpfung erkennen und er sagt uns einiges in seinem Wort, wenn auch nicht alles. Also es bleiben eine Menge Fragen offen, die wir nicht beantworten können. Und ich habe mich am Anfang mal gefragt, als ich zum Glauben gekommen bin und sich irgendwie Leute unterhalten haben über Dreieinigkeit und solche Dinge, wo ich dachte, wow, ja, das wird jetzt aber schwierig, das kann ich mir nicht mehr so richtig vorstellen. Aber dann dachte ich, wenn ich an den Gott glaube, den ich in der Bibel sehe, dann muss mich das auch nicht überraschen. Dann ist dieser Gott so groß, dass er einfach meinen Verstand übersteigt. Und dann rechne ich damit, dass es Dinge gibt, die ich nicht verstehen kann. Und die mir trotzdem gesagt werden und die ich im Glauben annehmen kann, wenn Gott mir selber sagt, dass er so ist, dass er auch so ist, auch wenn es meine Vorstellungskräfte sprengt. Das würde ich erwarten, wenn es einen solchen Gott gibt. Genau, erstaunlich finde ich auch, dass Gott ein personaler Gott ist. Gott ist nichts Abstraktes, nicht nur einfach eine Kraft oder sowas oder irgendeine Energie, die irgendwo rumwabert. Gott hat personale Züge. Ja, da kommen wir heute nicht mehr dazu, aber der Predigt nächsten Sonntag gucken wir uns nochmal die Dreieinigkeit ein bisschen an. Da sehen wir das dann auch. Und ich glaube, genau das ist der Grund, warum wir Menschen soziale und persönliche Wesen sind. Dass wir uns als Personen wahrnehmen in einem Körper. Wir haben eine eigene Seele, wir nehmen den anderen. Ich nehme die Brigitte als Person wahr, als Gegenüber. Die Hanne, den Viktor, die Elena, ja. Da merken wir, wir verstehen uns als Person und interagieren miteinander. Ich glaube, Gott hat uns so gemacht, weil er selbst so ist. So, okay, also soweit erstmal, Gott ist selbstexistent in sich. Er ruht in sich, könnte man sagen. Wobei er ja nicht ruht, sondern er macht ja jede Menge Dinge. Ne? Aber das müssen wir schon mal festhalten. Und das steht im starken Widerspruch zu allen anderen Weltbildern, die wir so haben. Eigentlich. So, dann. Er ist, jetzt muss ich aufpassen. Genau, das war das. Ah, jetzt habe ich zu spät geklickt wahrscheinlich. Also, das haben wir jetzt. Genau, dann kommen wir zum nächsten. Gott ist in sich selbst genügsam. Eigentlich braucht Gott Himmel und Erde nicht. Ja, er ist von keinem abhängig. Er ist souverän da außen drumherum. Ja, und wenn wir uns dann Gott noch vorstellen als diese drei Personen in einem, nämlich Gott den Vater, Gott den Sohn und den Heiligen Geist, dann merkt man schon, dem wird es nicht langweilig. Das sind schon Persönlichkeiten untereinander und Beziehungen in Gott selbst. Der hätte eigentlich Himmel und Erde nicht gebraucht, weil ihm jetzt gerade langweilig ist. Ja, er ist selbst genügsam. Das bedeutet aber auch, er ist keinem anderen Rechenschaft schuldig. Und er muss keinem anderen auch etwas erklären oder ist abhängig, muss jetzt darauf warten, dass wir mal irgendwie ein Gebet an den Himmel schicken oder so. Das muss er erstmal gar nicht. Und der Theologe und Bibelschullehrer A.W. Tozer hat es ganz gut formuliert. Der schreibt, Gott stand unter keinem Zwang, keiner Verpflichtung und keiner Notwendigkeit, etwas zu schaffen. Dass er sich dazu entschloss, war ein rein souveräner Akt seinerseits, durch nichts außerhalb von ihm selbst verursacht, durch nichts anderes als sein eigenes Wohlgefallen bestimmt. Denn er wirkt alles nach dem Ratschluss seines eigenen Willens. Und nach dem Ratschluss seines eigenen Willens ist jetzt in Bezug auf Epheser 1,11. Da steht, in ihm haben wir auch ein Erbe zugewiesen bekommen. Dazu hat er uns von Anfang an bestimmt. Ja, das war die Absicht von dem, der alles verwirklicht, was er vorhat. Was Gott vorhat, verwirklicht er, das tut er. Wenn er Rücksicht auf uns Menschen nimmt und sich vielleicht abhängig macht von uns Menschen, ob wir mitgehen oder nicht, oder ob wir beten oder nicht, dann ist das eine freiwillige Sache. Das kann er tun und das meine ich, tut er das auch, aber er müsste es nicht, weil eigentlich ist er nicht abhängig von seinen eigenen Geschöpfen. Gott muss im Grunde keinen fragen, er braucht keine Abstimmung, er braucht keine Meetings, wo man irgendwelche Dinge verarbeitet, er braucht keine Projektpläne. Der macht das, wie er denkt. Er braucht auch eigentlich keinen, der ihn lobt. Da stellt ihr natürlich jetzt vielleicht die Frage, warum spricht dann die Bibel an so vielen Stellen, dass wir ihn loben sollen, wenn er doch eigentlich gar kein Lob braucht für sich selbst? Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass die Bibel davon spricht, dass wenn wir Gott erkennen, können wir gar nicht mehr anders als ihn loben. Wenn wir ihn in seiner Größe sehen, dann müssen wir ihn loben. Die gesunde Reaktion von uns Menschen ist, Gott zu erkennen und zu sehen, wow, da kann ich nur staunen und loben. Das brauchen wir im Grunde genommen für ein gesundes Verhältnis zu Gott. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die Bibel immer wieder davon spricht. Lobt Gott, preist ihn, seht ihn, wie er ist, seht seine Größe, die wunderbaren Dinge, die er tut. Und dann lobt ihn. Aber nicht, weil Gott abhängig wäre von diesem Lob, sondern weil das die völlig normale Reaktion einer Schöpfung ist, die von einem so großartigen Gott gemacht ist. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir eigentlich gar nicht anders können. Und Gott macht uns darauf aufmerksam und sagt, Leute, wenn ihr mich seht, dann könnt ihr gar nicht anders als loben. Ja? Für eine gesunde, für eine heile Schöpfung. Das ist immer eine Schöpfung, die Gott lobt und ehrt und preist und staunt und Gemeinschaft mit ihm haben will. All diese Dinge kommen dann automatisch. Sie gehören zur Wesensartigkeit. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir immer ein Stück außerhalb dieser Gemeinschaft mit Gott. Und das ist für uns nicht gut. Gott könnte es theoretisch egal sein, ist es ihm aber nicht. Aber für uns ist es gar nicht gut. Und deshalb fordert uns die Bibel immer wieder dazu auf. Und wir sehen es auch, ich weiß nicht, ob es euch schon mal so ging, wenn ihr nachts zum Sternenhimmel da hochguckt. Ne? Und ich weiß nicht, ich gucke mal Richtung Langeoog, sage ich mal, ich weiß nicht, gibt es da klare Himmel, Petra? Ja. Mit wenig Fremdlicht, wo man Man sieht die, oh, genial, man sieht die Milchstraße, das heißt, du kannst sie deutlich erkennen. Das wird hier in der Nähe vom Frankfurter Flughafen schwierig sein. Ich glaube, das geht nicht so ganz einfach. Und wenn du die Größe siehst, macht das was mit dir?
Jedes Mal.
Okay. Ja. Ja, früher raus kannst und das, ja. Ja, ne? Ja, genau. Ja, es löst etwas in uns aus. Und ich glaube, es löst nicht in uns etwas aus, weil wir sagen, naja, das ist jetzt, ist da zig Lichtjahre groß und weit weg und so weiter und so fort. Also nicht der Fakt selbst, sondern weil wir Menschen so gemacht sind, das, was der Prediger sagt, der hat die Ewigkeit in ihr Herz hineingelegt. Wir haben eine Ahnung in uns drin und die haben auch alle Menschen, unabhängig davon, ob sie an diesen Gott glauben oder nicht. Die hat auch der Naturwissenschaftler. Auch der steht unter Umständen auf Langeoog und guckt da hoch und sagt: Wow, ich bin beeindruckt, das macht was mit mir. Aber ich glaube, er tut es nicht aufgrund dessen, dass er das alles vielleicht irgendwie mit Formeln beschreiben kann, sondern weil er ein Wesen Gottes ist, was eine Ahnung hat, was ein Gefühl hat, die Fähigkeit, Ehrfurcht zu empfinden. Er ist so gemacht, weil er auch Teil dieser Schöpfung von Himmel und Erde ist und diese Großartigkeit Gottes, die sich auch in der Milchstraße widerspiegelt, empfinden kann. Auch wenn er den Gott dahinter vielleicht ablehnt. Genau, so ist dieser Gott. Also letztendlich bleibt es uns ein bisschen rätselhaft, warum er diese Welt eigentlich erschaffen hat. Ich habe mal in dem Kommentar dazu gelesen, der Kommentator schrieb, Gott konnte gar nicht anders. Da ist so viel Kreativität in ihm drin, die muss raus. So wie bei manchen Malern und Künstlern, die müssen malen, weil so viel in ihnen drin ist. Oder der Dichter oder der Musiker, der ein neues Lied kreieren muss. Vielleicht hat es damit durchaus etwas zu tun, ich weiß es nicht. Aber interessant ist auch, dass es ein Gott ist, der gibt. Da will ich noch mal ganz kurz drauf zurück. Wir hatten eben diesen Vers aus Epheser 1,11, wo steht, dass Gott einer ist, der alles verwirklicht, was er vorhat. Aber der Vers fängt an: In ihm haben wir auch ein Erbe zugewiesen bekommen. Gott ist auch ein Gott, der gerne gibt. Ja, es gehört jetzt nicht direkt zu diesem Attribut, es ist mir nur aufgefallen, als ich den Vers gelesen habe, dachte: Wow. Dieser Gott, der so viel kann und so viel tut und seine Pläne durchsetzt, der gibt gerne. Ja. Der macht uns zu Erben. So, dann kommen wir zum letzten und für heute letzten Attribut. Genau, ich muss zu Ende kommen. Nathanael sagte schon, du packst immer zu viel da rein und da hat er recht, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Dieser biblische Gott, so wie er uns vorgestellt wird, ist ein ewiger Gott. Ja. Das wusste der Abraham schon. Im 1. Mose 21, 33 steht: Abraham aber pflanzte eine Tamariske, das ist ein grüner, immer grüner Baum, verzweigter, und rief dort den Namen Jahwes, des ewigen Gottes, an. In der Bibel finden wir die Vorstellung, die Idee des ewigen Gottes von Anfang an. Und sie zieht sich durch bis ans Ende. Auch hier wieder: Gottes Charakter zieht sich durch, die Art, wie Gott ist. Gottes Weltbild, könnte man sagen, ja, ist von Anfang an drin und es zieht sich durch. Von Gott wird auch gesagt, er ist unwandelbar, er ändert sich nicht. Und das könnte uns vielleicht Angst machen, weiß ich nicht. Aber es hat auch etwas sehr Tröstliches. Also wir lesen das Ganze auch im Psalm 90. Hier mal die Verse 1 und 2, ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes: Herr, in jeder Generation warst du unsere Wohnung. Noch ehe die Berge geboren waren und die ganze Welt in Wehen lag, warst du Gott da und bleibst in aller Ewigkeit. Du machst die Menschen wieder zu Staub, hier haben wir die Vergänglichkeit, und sprichst, ihr Menschenkinder, kehrt zurück. Denn 1000 Jahre sind für dich wie der Tag, der gestern verging, und wie eine Wache in der Nacht. Da kriegen wir so ein bisschen ein Gespür für Ewigkeit, auch wenn wir sie nicht komplett fassen können, weil wir an die Zeit gebunden sind. Wir hatten es vorhin schon mal. Wir sind zeitbegrenzte Wesen, wir sind überhaupt begrenzte Wesen. Die ganze Welt ist begrenzt, Gott ist nicht begrenzt. Und er ist auch zeitlich nicht begrenzt. Und ich glaube, manche für uns schwer verständliche Fragestellungen, wie zum Beispiel die Prädestination, Vorherbestimmung, hat etwas damit zu tun, dass Gott keiner Zeit unterworfen ist und der die Dinge ganz anders im Blick hat, wie wir sie im Blick haben. Da scheitere ich. Das kann ich auch nicht mehr komplett fassen oder so. Das kann ich nur noch zur Kenntnis nehmen. Dieser Gott ist ewig und insofern ganz besonders. Und in Offenbarung 21,6, ich sagte ja schon, zieht sich von Anfang bis Ende durch, da lesen wir, und er fuhr fort: Nun ist alles erfüllt, ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Und weiter heißt dann: Wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben, Wasser aus der Quelle des Lebens. Da haben wir das, dieser ewige Gott, der Anfang und das Ende ist und der will Dinge teilen. Und der hat Möglichkeiten, uns Dinge zu geben, die nicht aufhören. Und das drückt sich zum Beispiel in diesem Wasser des Quelle des Lebens, aus diesem Wasser aus der Quelle des Lebens. Und es erinnert euch vielleicht an die Begegnung von Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen, ja, wo Jesus durstig ist und die Frau gibt ihm Wasser und er dann mit ihr ins Gespräch kommt und dann sagt, gibt sich zu erkennen, und sagt, ich kann dir Wasser geben, was endlos ist. Ja, Gott gibt aus dieser Fülle. Gott hat kein Ende. Gott ist ewig. Und er ist bereit, aus seiner Fülle zu geben. Und das finde ich eine unheimlich tröstliche Botschaft. Und ich bin unheimlich dankbar, dass ich einen ewigen Gott habe, nicht einen, der nur 100 Jahre existiert und dann ist er weg. Und wir sind dann vielleicht mit weg. Oder nur 500 Jahre, dann hat er einen Nachfolger, der alles anders macht. So wie wir es bei unseren Regierungen haben, bei den irdischen. Einer macht was richtig, dann kommt der Nächste, der macht es gerade wieder andersrum. Ja? Das gibt es bei Gott nicht. Und deshalb sind auch seine Verheißungen, die wir in der Bibel lesen, die Verheißungen, die sich an uns richten, die Verheißungen, die sich an Israel gerichtet haben und die Verheißungen, die noch in die Zukunft gehen, die sich noch verwirklichen werden, verlässlich. Weil er ein ewiger Gott ist. Und es ist die Voraussetzung dafür, dass wir uns auf diese Verheißungen verlassen können. Ja, nur mit einem solchen Gott gibt es auch eine verlässliche Zukunft. So, was haben wir also heute gehört? Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Der kompletten Schöpfungsordnung, all dessen, was wir so wahrnehmen. Und die Natur ist ein wahrscheinlich kleiner Teil von dem Ganzen, was Gott da gemacht hat. Ganz vieles sehen wir gar nicht. Manches erahnen wir, von manchem sagt uns Gott etwas in seinem Wort, aber vieles bleibt auch einfach offen. Und vieles davon können wir auch tatsächlich nicht verstehen. Und es bleiben auch eine Menge Fragen offen. Aber Gott stellt sich vor, und das, was wir über ihn wissen können, was konkreter wird, wissen wir aus seinem Wort. Gott ist selbstexistent, wir haben gesagt, er hat keinen Anfang, er existiert in sich selbst, ist nicht abhängig. Er ist in sich selbst genügsam, er bräuchte diese Schöpfung gar nicht und trotzdem hat er diese Welt geschaffen und wollte jeden Einzelnen von euch, der hier heute Morgen sitzt, ihr seid gewollt. Warum? Letztendlich? Gott hat euch gewollt. Ich würde sagen, das reicht aus, das ist cool, das ist super. Wenn er euch will, dann kann nichts Besseres passieren. Denn dieser Gott ist auch ein ewiger Gott. Und wenn dieser Gott euch sagt, er hat euch lieb, dann hat er euch nicht nur heute lieb, sondern dann hat er euch auch morgen lieb und am nächsten Sonntag lieb und in der Woche und in einem Jahr und über euren Tod hinaus. Wow, wie cool ist das denn? Das ist ein verlässlicher Gott. Und das christliche Weltbild, ich hoffe, wir haben eine Ahnung davon bekommen, gilt ja auch für mich, und unterscheidet sich sehr stark von dem Weltbild unserer Zeit heute, ne, wo alles so auf die Natur zurückgeworfen ist, wo es keinen Schöpfer gibt, wo es keinen gibt, der sagt, du bist wertvoll, wo es auch keinen Plan gibt, ja, wo keiner sagt, wo soll das hinführen. Wenn hier alles zusammenbricht, ist der Natur herzlich egal. Und auch die Evolutionslehre sagt nicht, das muss sich immer weiter und nach zu was Besserem entwickeln. Das wünschen wir Menschen uns. Aber wenn es schief geht, so what? Das interessiert doch gar keinen. Dann verfallen die Elemente, dann bildet sich wieder irgendwas Neues, ganz egal. Da ist keiner da, der dem irgendwie Wert beimessen würde. Ja. Dieser Wert kommt nur, wenn wir diesen Schöpfer mit in den Blick nehmen, der diese Himmel und Erde und uns und all das um uns herum wollte, dem das wertvoll ist und sehr viel wert ist, das sehen wir nächsten Sonntag. Und ich finde, es ist eine unheimlich gute Sache, diesen Gott so gut kennenzulernen, wie wir überhaupt können, sein Wort zu studieren und möglichst viel über ihn zu erfahren, weil das ist einfach das Beste, was uns passieren kann in dieser Welt. Ja, Helmer, du hast heute Morgen Kolosser 1,16 vorgelesen im Abendmahl. Und dann habe ich so gedacht, diese Predigt ist heute für den Helmer, weil die adressiert genau das. Ja, ich hoffe, du hast dich wieder ein Stück drin wiedergefunden. Es gibt diesen Schöpfer, der diese Welt wollte und wir sind ein Teil davon. Und das ist wunderbar. Amen. Jetzt war es doch lang, glaube ich.
Okay. Ah, bitte, danke. Ja.